Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Das ist diesmal ein völlig neues Gefühl, eine Sendung anzusagen, ohne ein Rotlicht zu sehen. Ich nehme an, dass ich auf dem Band aufgezeichnet werde oder im Computer aufgezeichnet werde und möchte auch alle, die uns zuhören, begrüßen.
Auch ich.
Oh, da ist er ja.
Ja. Auch ich begrüße den Kollegen Back, der sich zurzeit immer noch in Garmisch aufhält. Und ich würde sagen, das geht doch ganz gut. Ich sehe zwar Rotlicht und sehe und höre dich sprechen, aber wir müssen ja nicht unbedingt zusammensitzen. So kann man die Freiheit durch Technik viel besser genießen.
Ja, ich sehe auch was viel Schöneres als dein Gesicht und dein Rotlicht. Ich sehe zum Fenster raus und sehe, wie der Schnee leise fällt hier. Und ja, so 20 Zentimeter dürfen wir wieder gekriegt haben.
Warum sollte er auch laut fallen? Aber ich denke, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Thema. Watson, das ist also nicht der mit dem karierten Anzug und der Pfeife, sondern es geht um einen Computer. Und zu diesem Computer haben wir Peter Welchering befragt, was da jetzt geschehen ist in der letzten Woche. Ich will erstmal Peter begrüßen. Hallo, Peter.
Ja, hallo nach Köln.
Ja, von mir auch aus Garmisch alles Gute.
Da gibt es in den USA eine Quizshow, bei der man Antworten bekommt und muss dazu die Fragen formulieren. Und diese Quizshow, die wird von einigen Kandidaten dominiert, die da immer mal wieder gewinnen. Und jetzt hat es eine Quizrunde gegeben. Da war zwischen diesen beiden Kandidaten ein Display aufgebaut und daran hing dieser Watson, dieser IBM-Computer. Und der konnte englische Sprache, gesprochene Sprache erkennen und hatte auch eine Sprachausgabe, mit der er antworten konnte. Und er lief dort autark als vollwertiger Partner zu seinen beiden menschlichen Kollegen, Peter Welchering. Was ist dann passiert?
Ja, wobei Sprache konnte er, also gesprochene Sprache, nicht erkennen. Die gesamten Quizfragen oder die Aufgaben, die wurden ihm als Text gegeben. Aber tatsächlich, er hat dann geantwortet in synthetischer Sprachausgabe und er hat das Quiz gewonnen. Mit anderen Worten, er hat Ken Jennings und Brad Rutter, das waren die beiden großen Quizfavoriten, die hat er geschlagen. Und dahinter stecken eben nicht nur viele, viele Prozessoren, sondern dahinter steckte insofern ein Durchbruch in der künstlichen Intelligenzforschung, wo man bisher immer davon ausging, dass man Wissenswelten aufbauen kann für einen ganz, ganz beschränkten Bereich. Und so wie es über diesen beschränkten Bereich rausgeht, da macht es Probleme, weil wenn ich dann beispielsweise eine Mustererkennung oder ein neuronales Netz oder etwas Ähnliches programmiere, dann wird das, wenn das nicht auf eine ganz kleine Mini-Welt festgelegt ist, sehr leicht zum Überlernen geführt und dann stürzt das System ab. Und Watson ist eben nicht abgestürzt, sondern Watson hat ganz verschiedene Fragen beantworten können mit lebensweltlichem Wissen. Er hatte als Grundlage allerdings auch die Online-Enzyklopädie Wikipedia, er hatte 10 Jahrgänge der New York Times und noch andere Enzyklopädien quasi. Aber er kann erweitert werden um ganz, ganz viele Mini-Welten. Und dieser Ansatz in der künstlichen Intelligenzforschung, der spannend dabei.
Dieser Roboter, der hatte ja sogar einen Arm und musste dann tatsächlich auch auf das Knöpfchen drücken, bevor er antwortete. Und er hat auch jede Menge falsche Antworten gegeben. Eine zum Beispiel, die mich sehr gewundert hat. Also er wusste nicht, dass man bei im Themenkomplex Europäische Union, dass die frühere jugoslawische Republik Slowenien zur EU gehört. Woran kann denn das gelegen haben? Hierzu noch eine kurze Erklärung. Er war also nicht mit dem Internet verbunden. Das war also Gleichstand zu seinen beiden menschlichen Partnern, sondern man hat ihn vorher mit Informationen natürlich aus dem Internet gefüttert. Aber wieso kann es denn zu so einer Antwort kommen?
Ja, vor allen Dingen die 40.000 eingespeisten Quizfragen. Also Watson kannte alle Jeopardy, heißt diese, oder Jeopardy, heißt diese Quiz-Serie, die es da gibt. Und da kannte er alle Quizfragen, die es vorher schon gegeben hatte. Die hat er also gelernt. Zu dieser falschen Antwort ist es gekommen, weil einfach ein Algorithmus eine Antwort als aussichtsreich bewertet hat, die sich dann dummerweise später als falsch herausgestellt hat. Denn Watson arbeitet so, ungefähr 1.000 Algorithmen sind dafür zuständig, auf eine Quizfrage hin die Antworten zu suchen, mögliche Antworthypothesen zu formulieren. In der Regel gibt es dann immer so um die 200 Antworthypothesen. Und dann geht tatsächlich ein anderer Algorithmus daher und bewertet diese Antworthypothesen. Das heißt, hier konkurrieren verschiedene Algorithmen um die beste Antwort. Und welches die beste Antwort ist, das ergibt sich natürlich immer aus der Vergangenheit. Also wird mit dem Punktesystem ganz einfach gearbeitet. Und wer den höchsten Punkt hat, weil er in der Vergangenheit eben die besten Antworten gegeben hat, der bekommt dann auch hier den Zuschlag und darf seine Antwort sagen. Und das ist dann eben im Falle der EU schiefgegangen.
Das klingt so, als wüsste Watson zu viel.
Ja, Watson hat das Problem, dass er, weil er so viel weiß, dann beschränken muss, welches dieses Wissens, das ich hier habe, welches dieser Wissensstücke ist denn überhaupt wahrscheinlich wirklich gutes Wissen. Das heißt, er muss ständig bewerten, die Daten, die ich habe, ist das wirkliches Wissen oder ist es Datenmüll? Und da kann sich bei Daten ja fürchterlich viel ansammeln, alles im Bereich Mehrdeutigkeiten und Ähnliches. Oder wenn man etwa dann Quizfragen zu Witzen stellt, das ist enorm schwer für so einen KI-Algorithmus. Und deshalb muss eben Watson in mehreren Schichten solche Fragen bearbeiten. Das heißt, zunächst mal müssen einfach die Wissensversatzstücke zusammengesucht werden, die relevant sind. Da müssen sie bewertet werden, ist es gutes oder schlechtes Wissen. Das heißt, die Daten müssen tatsächlich abgeglichen werden und auf ihre Datenqualität hin geprüft werden. Und danach muss dann eben mit konkurrierenden Antworten aus dieser Mini-Welt, die jeweils dann zur Verfügung steht, entschieden werden, welches kann denn aufgrund der bisherigen Erfahrungen die wahrscheinlich beste Antwort sein.
Also ich habe gerade mal nachgesehen hier bei mir im iPhone. Von dem Internet. Also Slowenien kennt die Wikipedia. Also wenn er die besser bewertet hätte, wäre die Antwort nicht falsch rausgekommen.
Ja. Also mal ganz davon abgesehen, dass das eine großartige Leistung ist und dass hier auch tatsächlich das, was uns dort gezeigt wurde, ein richtiger Schritt ist in eine Zukunft, wo Computer mehr können. Aber beurteilen wir die Fähigkeiten einer Maschine nicht zu sehr und zu abstrakt, wenn wir gegen Menschen diese Maschine spielen lassen und die Menschen machen Fehler, dann ist das normal. Macht ein Computer einen Fehler, dann ist das irgendwie etwas Schlimmes, da muss er verbessert werden. Was ist das eigentlich für eine Vorstellung, für eine merkwürdige Art, so etwas zu beurteilen?
Naja, weil wir da eher intuitiv arbeiten. Bei einem Computer intuitiv zu arbeiten, das wäre natürlich ein hohes Risiko. Das hat man in der künstlichen Intelligenzforschung auch eine Zeit lang gemacht, man ist davon wieder abgekommen. Was man heute macht, ist eben, dass man so ein System mit künstlicher Intelligenz jetzt universell mit Watson einsetzbar machen will. Dabei muss man aber dann spezielle Algorithmen und Lernsysteme für jeweils einen Wissensbereich Watson einprogrammieren. Und das Gesamtsystem Watson, das kann dann eben um beliebig viele Lernsysteme erweitert werden. Ich habe mir das übrigens mal schildern lassen. Und zwar vom Thomas Hamm vom IBM-Forschungslabor in Böblingen.
Eine der Kernpunkte ist an Watson eben die Architektur, die es auch erlaubt, zu sagen, wir brauchen jetzt zum Beispiel einen speziellen Algorithmus für die Witze in Jeopardy oder für die medizinische Diagnosehilfe im Krebsbereich. Den kann man separat entwickeln, einpflegen und das System justiert diesen Teilalgorithmus im Gesamtkonzert automatisch aufgrund von Rückmeldungen, wo denn der gut erfolgreich beigetragen hat oder nicht, gibt ihm bestimmtes Gewicht auf diesen Quellen mehr als auf jenen.
Ja, und das führt dann eben dazu, dass Watson auch eben in neuen Wissensbereichen, von denen er bisher überhaupt nichts wusste, eingesetzt werden kann. Zwei Voraussetzungen müssen dann erfüllt sein. Zum einen, er braucht die notwendige Wissensbasis, also er braucht eine ganz neue Datenbank mit den entsprechenden Wissensversatzstücken. Und er braucht dann neue Algorithmen, die für diese Mini-Welt, für diese Mini-Wissenswelt entwickelt wurden.
Ich habe Informationen darüber gelesen, dass in diesem Zusammenhang eine Zusammenarbeit mit den Sprachsteuerungsspezialisten von Nuance, die also Dragon Naturally Speaking entwickelt haben, besteht und dass man in den nächsten 2 Jahren Watson als Assistenzarzt einsetzen will, der dann auch Diagnosen stellen soll. Was weißt du darüber?
Ja, vor allen Dingen, wie Thomas Hamm das ja auch schon angesprochen hat, im Bereich der Krebsdiagnostik will man das probieren, weil man da sehr viel Wissensbasen haben muss, also ein unglaublich umfangreiches Wissen, das kein Experte, kein Mediziner im Augenblick mehr wirklich so parat haben kann. Er braucht da eine Assistenz, die ihm dieses Wissen dann vorlegt und er braucht auch eine Assistenz, die ihm auch sagt, wie dieses System mit bestimmten Algorithmen dieses Wissen bewertet. Aber dann muss es natürlich immer noch den menschlichen Arzt geben, der dann letztlich zum Teil auch aufgrund seiner Intuition entscheiden kann, okay, mit dieser oder jener Therapie liegen wir dann richtig. Nur eben aufgrund der Wissensbasis, die dann enorm verbreitert ist, kann er natürlich sehr viel breiter Wissen einsetzen und auch beispielsweise Therapieansätze aus der Vergangenheit dann einfach heranziehen und letztlich auch sogar so etwas wie statistische Erfolgsmethoden hier noch mit ins Spiel bringen.
Peter, eigentlich dürfen wir das Wort ELISA und Weizenbaum nicht vergessen, denn der fing ja nun in den 50er Jahren an damit, eine ähnliche Maschine mit bedeutend weniger Datenbankkenntnissen zu bauen. Und damals war man auch viel naiver in puncto Computer. Man hat einfach geglaubt, dass der das alles weiß.
Ja, weil ELISA einen rhetorischen Trick gemacht hat. Ne? ELISA hat einfach die Versatzstücke der Sprache, des Textes aufgenommen, daraus eine Frage formuliert. Und dann meinte das Gegenüber, der Mensch, auf der anderen Seite, mein Gott, die kann ja wirklich zurückfragen.
Mich erinnert diese Jeopardy-Folge so ein bisschen an die Schachpartie zwischen Deep Blue und Garry Kasparov. Das war ja auch ein IBM-Computer. Dem ist es ja 1996 gelungen, den damaligen Schachweltmeister wirklich zu schlagen. Ein Jahr später hat er dann sogar Kasparov in dem gesamten Turnier besiegt. Also das war damals eine Geschichte. Da ging es aber wirklich nur um hartes Rechnen und Wissen abgleichen, Situationen beurteilen. Jetzt haben wir etwas anderes. Jetzt wird das Denken in der Maschine etwas virtuell. Oder sehe ich es verkehrt, Peter?
Ja, Schach ist eine einigermaßen strukturierte Angelegenheit. Das ist der Vorteil für den Computer. Und wenn beispielsweise Quizfragen gestellt werden zu Geografie, zu Witzen, zu irgendwelchen Sachen aus der Politik, dann hat eben so ein Algorithmus es mit lauter unstrukturierten Daten zu tun. Und die Art, wie er diese Daten zunächst mal strukturiert, die muss dann auch noch bewertet werden. Also er hat ein mehrstufiges Bewertungsverfahren und das macht es eben so schwierig, das macht es auch so rechenintensiv, weil diese strukturierten Ergebnisse, die er bekommen will, die müssen eben aus unstrukturierten Daten erzeugt werden. Und das sind enorm viele Milliarden Rechenschritte, bis aus unstrukturierten Daten eben ein strukturiertes Ergebnis tatsächlich dann auch formuliert werden kann. Und das machen wir Menschen eher intuitiv.
Ich freue mich darauf, wenn wir irgendwann diesen Watson als kleinen Rechner in der Größe unseres Mobiltelefons in die Hemdentasche stecken. Dann habe ich einen Freund dabei, der alles weiß. Dankeschön, Peter.
Ja, danke nach Köln und Garmisch.
Das Jahr 2011 ist zwar schon ein paar Wochen alt, aber dennoch muss man mal darüber nachdenken, was wird dieses Jahr denn noch bringen? Und dazu hat sich der Heinz Schmitz Gedanken gemacht über die zunehmende Diversifikation im Technologie- und Telekommunikationssegment. Aber was willst du uns damit eigentlich sagen, Heinz?
Hört sich gut an alles, ne? Also ich habe mehr weniger ich mir Gedanken gemacht, sondern die Leute von Deloitte haben das mal, die machen das jedes Jahr und geben dann so eine Vorausschau, was in dem Jahr passieren könnte. Und das sind wirklich interessante Aspekte dabei und die wollen wir einfach mal jetzt mal ein bisschen erzählen.
Fang an.
LTE, Long-Term Evolution, also das G4-Netz, das neue Netz ist ja noch nicht sehr verbreitet, weil es gerade im Aufbau ist und das sagen auch die Leute, das wird auch dieses Jahr noch keinen Durchbruch erleben. Übrigens im Gegensatz zu den meisten Stellen in Deutschland haben wir auf dem platten Land in Bierenbachtal mittlerweile haben wir LTE.
Strunz.
Liegt an dir, oder?
Bitte?
Liegt an dir?
Nee, ich habe ja noch keinen Zugang dazu, aber die hatten jetzt die Werbung im Briefkasten dafür. Ah, ja. Die Telekom hat da angefangen aufzubauen.
LTE Advanced oder LTE?
LTE. Ah. Durch die Anzahl der neuen Endgeräte, die wir haben, wir haben ja nicht nur das Notebook oder den Rechner auf dem Schreibtisch, der wird sicherlich weiter wichtig bleiben, haben wir ja ganz viele kleine Geräte. Wir haben diese Netbooks, wenn man angeht, wir haben den Tablet-PC, wir haben die Smartphones, mit denen du dir auch immer rummachst, lieber Wolfgang.
Rumspielst. Ja, gut.
Deswegen werden wir mehr Zugriffe haben. Also das WLAN wird wesentlich höhere Datendurchsätze kriegen, denn sobald man im Einsatz eines WLANs ist oder eines Hotspots ist, wird man WLAN nehmen und sonst eben UMTS. Da werden die Provider noch ins Schwitzen kommen, wenn die Anzahl der Smartphones steigt. Und natürlich, wenn jetzt LTE dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres auch flächendeckender ist, wird auch da höhere Datentraffic ist. Und das Datenvolumen ist, das haben wir auch vorher in irgendeiner Sendung schon mal gesagt, wird vor allen Dingen diese Videos sein. Also das sind eben die YouTubes und guck mal eben mein Video. Die Firmen bringen ihre Werbung, ihre Selbstdarstellung auch immer mehr als Video ins Netz. Und das geht natürlich auf den Datenverkehr. Und da wir, wie gesagt, eher mobile Endgeräte haben, muss es dann über irgendwelche Funkstrecken gehen. Denn Handys an Ethernet anschließen ist meist aus Platzgründen kaum möglich, weil die Stecker zu groß sind.
Ja, und die Verlängerung, wenn ich dann irgendwo hinfahre, die gibt es so lange nicht.
Wenn du in unseren Westerwald kommst, musst du eine lange Kabeltrommel haben. Gut, also mit den Endgeräten haben wir ja schon gesagt, das ist das nächste, das ist der stationäre PC.
sicherlich im Büro seine Bedeutung behält, aber im Privatbereich und gerade unterwegs sind es eben die mobilen Geräte, also eben die Laptops, die Smartphones und so weiter. Und was wir dabei auch sehen, dass wir verschiedene Prozessorfamilien kriegen. War bis jetzt fast ein Intel-kompatibles Monopol. So kommen jetzt die ARM-Prozessoren. Sogar Microsoft hat sich ja für seine mobilen Betriebssysteme auf die ARM-Architektur eingeschlossen.
Diese ARM-Prozessoren, das ist ja so eine Art Open Source. Die kann ja jeder quasi, darf jeder nachbauen und macht da seine eigene Struktur darum herum.
Ja, ja. Der Core kommt aus England ursprünglich. Und jeder kann seinen Prozessor da selber zusammengießen oder ihn fertigen lassen und kann den erweitern. Aber der Core, dieser ARM-Core, also der eigentliche Kern, der kommt ursprünglich aus England und ist sehr, sehr verbreitet, ist sehr beliebt, weil er ist nicht so super leistungsfähig, aber er braucht kaum Strom. Und das ist gerade bei mobilen Geräten, wo die Akkus doch immer noch zu klein sind und immer noch zu wenig Kapazität haben, ist das sehr, sehr wichtig.
Alle PDAs hatten ARM-Prozessoren nachher gehabt. Der MIPS, der hat so langsam seine Bedeutung verloren und alle haben auf ARM umgestellt.
Ah, da wird wohl der Herr ARM bald reich sein.
der muss sich dann umbenennen. Ne? Ja. Die Zuwachsraten, gerade bei den Tablet-PCs, sind wahnsinnig groß. Die sind also über 41% Zuwachs pro Jahr, rechnet man für die nächsten paar Jahre. Und interessanterweise mehr als ein Viertel davon werden nicht von Privatleuten gekauft, sondern von Firmen gekauft für den Einsatz im Unternehmen. Also dass die Außendienstler, die Vertriebsleute, die Reporter oder sonst was eben keine Präsentationsmappe mehr dabei haben, keinen Laptop mehr dabei haben, sondern mit einem schicken iPad oder sonst irgendwas kommen und dann da ihre Präsentationen machen. Was wir dabei auch sehen, ist der nächste Punkt, die Betriebssysteme. Wir haben viel mehr Betriebssysteme plötzlich. Wir haben also kein Microsoft-Monopol mehr, wie wir es hatten, sondern wir haben plötzlich, gut, Microsoft gibt es ein Windows Mobile 7, die haben ja gerade den Coup mit Nokia gelandet.
Ja, glaubst du wirklich, dass das mal gibt? Kann man denn aus zwei Kranken einen Gesunden machen?
Kommt auch an, wie gut die Produktentwickler bei Nokia sind. Sie haben ein stabiles Betriebssystem und wenn sie das schaffen,
richtig Moment, ob das Windows 7 wirklich so stabil ist, ich habe da schon andere Sachen gehört.
Also ich habe bis jetzt nicht viel Negatives darüber gehört und es ist in der Anfangsphase. Und das Windows 8 steht ja vor der Tür, also der Nachfolger dafür.
Den Erfolg, den Microsoft mit seinem normalen Windows für den Desktop hat, den konnte es ja mit allen anderen Produkten so noch überhaupt nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Deswegen meine ich ja, also alles, was da bisher kam, da gab es doch früher mal Windows für Staubsauger und lauter so ein Kram, das ist ja alles immer schief gegangen.
Information at your fingertip.
Irgend so, ja, lauter so ein
Kram. Windows at work hieß
das. Und jetzt, ja. At work, nicht at work, at work. Und genau aus diesem Grund meine ich ja, ob das was gibt, weiß ich nicht. Naja gut, aber ich habe dich untergebrochen. Aber
wir haben, dann hat ja Nokia noch sein Symbian, das für die einfachen Hände ist. Dann haben wir die Blackberries von Ribbon mit ihrem eigenen Betriebssystem. Dann haben wir WebOS, interessante Entwicklung bei HP, die also das WebOS nicht nur auf die Tablets und die Handys bringen wollen. Die haben das ja mit Palm mitgekauft, sondern die wollen es auch auf die einfachen Notebooks bringen. Und als Internetbetriebssystem im Prinzip draufbringt. Und dadurch sind plötzlich für die App-Entwickler eine große Basis da. Dann haben wir natürlich das Apple iOS und wir haben den Shooting Star in der Szene, das ist Android oder Android von Google. Das ist ein offenes Betriebssystem, das kostet nichts und ist deswegen gerade für Anbieter aus dem asiatischen Raum, die mit Copyright-Fragen nicht immer ganz sicher sind, ist das sehr, sehr einfach. Apple gibt ja gar nichts weg. Microsoft hat sehr, sehr hohe Auflagen an die Hardware, was man machen muss. Und RIM gibt seine Sachen auch nicht raus. Also ist Android die Wahl von diesen ganzen Fertigern oder HTC oder wie sie alle heißen, die gute Geräte machen und haben denn damit ein Betriebssystem, mit dem sie machen können, was sie wollen.
Also ich bin auch der Meinung, dass gerade Android als Open Source auch tatsächlich das Rennen machen könnte, weil es eben kostenlos angeboten wird.
Ist zurzeit das verbreitetste Betriebssystem auf Smartphones.
Was haben die Google-Männlein denn eigentlich davon, dass sie jetzt so ein Betriebssystem entwickeln und dann verschenken?
Die können über die Apps die Werbung verkaufen einfacher. Deren Ziel ist, also Google ist ja ein Werbekonzern mit angeschlossener Softwareentwicklung und Suchmaschine. Und die versuchen natürlich, über dieses Betriebssystem schnell an die Werbung ranzukommen. Und
das passiert ja auch schon.
Ja, ja, klar.
Das passiert schon.
Ja, das ist das Geschäftsmodell, das dahinter steht. Und wird ja auch von den Usern offensichtlich angenommen. Ja, und dann haben wir noch zwei Sachen. Das gleiche, TV. TV bleibt der das Supermedium und auch da ist es das normale Fernsehprogramm. Das heißt dann so schön Push. Also das, was einfach so ausgesendet wird, Broadcasting oder Push eben, wird immer noch weiter dominieren und auch von Werbung finanziert. Ganz langsam kommen die sogenannten Pull-Sachen, also dieses Video on Demand, dass man sich dann sein Fernsehen über Internet holt. Wobei man auch da mal schauen muss, ob die Netze das aushalten. Die Netzwerkinfrastruktur, die wir zurzeit haben, würde das nicht aushalten, wenn alle Video on Demand machen. Dazu müsste man ein Glasfaser ins Haus reinlegen. Das dauert aber, weil das einfach gebaut werden muss. Das sind Bauarbeiten für notwendig.
Funk ist schneller zu realisieren.
Ist aber auch nur begrenzte Bandbreite, denn man hat nicht also genug zur Verfügung. Man muss mit sehr, sehr schmalen Keulen arbeiten.
Und man Richtung muss mit kleinen Zellen arbeiten, ja. Dann geht es so natürlich.
Mit Femtozellen arbeiten. Da wird da sicherlich was passieren. Ja, und dann ist das große Ding Social Media, das seit Jahren explodiert. Man geht davon aus, dass die Anzahl der Nutzer sich in den nächsten 2 Jahren nochmal verdoppeln wird. Wir sind zurzeit bei 600 Millionen, die in Social Networks aktiv sind. Man geht davon aus, dass man bis Ende nächsten Jahres auf über 1 Milliarde oder 1,5 Milliarden vielleicht sogar Mitgliedern ist, die in Social Networks unterwegs sind.
Sind das dann so viele Menschen, die ihre Seelen verkauft haben?
Das sind so viele Menschen, die ihre Seelen verkauft haben.
Heinz, hast du mich wieder abgezogen bei der Summe?
Ach so, Entschuldigung, nee, das habe ich jetzt ganz vergessen.
-1.
-1, ja, das müssen wir jetzt hier betonen.
Ja.
Gut, so ein Überblick über das, was uns erwartet. Nicht überraschend Neues, aber doch schön Neues. Und ja, den Rest, den gucken wir uns auf der CeBIT an. Notebook-Klassen, Computer in der Schule aktiv einsetzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Wir haben es schon wiederholt aufgegriffen, aber heute geht es nochmal darum, denn wir haben jemand gefunden, und zwar Susanne Fiedler, die aktiv seit vielen Jahren tätig ist und die uns berichten kann, wie es denn aussieht, was tatsächlich im Moment aktuell ist, wie es angenommen wird und viele andere Sachen mehr. Schönen guten Tag, Frau Fiedler.
Ja, grüß Gott.
Meine erste Frage ist, wie kommen Sie eigentlich dazu? Welchen Weg haben Sie beschritten, um heute da als deutschlandweite Spezialistin für diese Thematik zu gelten?
Ja gut, unsere Schule hatte schon zu ganz frühen Zeiten eigentlich ein Computerprofil. Das heißt, wir hatten schon sehr, sehr früh 2 Computerräume. Als ich dorthin kam, wurde ich Hals über Kopf reingeschmissen, dass ich dort Systembetreuerin machen sollte. Und als dann später von Bayern, vom Projekt eLearn, die Möglichkeit bestand, erstmals auch die Hauptschulklassen unterstützt wurden, haben wir gesagt, okay, da springen wir jetzt auf. Und wir haben in Windeseile 2002, von März bis September, haben wir dann die Notebook-Klassen eingeführt.
Mhm. Haben Sie denn damals schon bei dem Versuch, Schulen ans Netz schon mitgemacht?
Wir waren Schulen ans Netz, hatten wir nur die DSL-Leitung. Wir hatten da weiter nichts gehabt. Wir hatten.
Denn da hat man ja ungefähr angefangen mit, ja, man wusste gar nichts, was man machen sollte.
Ja, genau. Also ich habe natürlich schon also privat mit Moodle gearbeitet, also so einer E-Learning-Plattform. Und die fand ich schon hervorragend. Die haben meine Schüler, auch die letzte Klasse, Vor-Notebook-Klasse, da war jeder Schüler, hatte schon zu Hause seinen Computer gehabt. Da haben wir zusammen gearbeitet. Und als mein Rektor mich darauf ansprach, haben wir dann gesagt, das ist jetzt eigentlich der nächste logische Schritt. Mhm. Wichtig ist, dass das Notebook-Klassen sind, die von den Schülern selbst, also die Geräte werden von den Schülern selbst finanziert. Es hat kein einziger Schüler allerdings aufgrund jetzt da irgendeinen sozialen oder wirtschaftlichen Hintergrund nicht an der Notebook-Klasse teilnehmen können. Damals hat ein Gerät noch, das sind immer die von der Professional Line, die entsprechend für die Schüler dann günstiger sind. Das waren welche, die auf dem freien Markt damals so 2500 Euro gekostet haben. Wir haben sie bekommen für um die 1100 Euro. Und da gab es dann eben auch die Möglichkeit, das auf 4 Jahre zu finanzieren. Und wer jetzt da keine Möglichkeiten hatte, da konnten Zuschüsse mit gewährt werden oder auch teilweise eben eine Unterstützung von außen war möglich.
Welcher Unterricht wird denn mit diesen Computern bestritten? Ist das jetzt jedes Fach oder nur speziell Computertechnik?
Also man darf jetzt nicht denken, wir haben 6 Stunden am Tag, sitzen wir da vor den Computern, also vor unseren Notebooks. Aber die Notebooks werden eingesetzt, wo sie einen Mehrwert haben. Das kann sein, eine höhere Veranschaulichung. Wenn ich mir früher überlege, ich habe eine Parabel zum Beispiel eingeführt, also die quadratische Funktion. Und dann hat jeder Schüler da verschiedene Parabeln zeichnen müssen. Wir haben die an die Wand gepinnt. Wir haben versucht, da irgendwelche Regeln dran zu erkennen, wie die Abhängigkeit des Verlaufs der Parabel von der Variablen ist. Dann hat man heute ein dynamisches Geometrieprogramm und verzieht also dann praktisch nur die Variablen unten an einen Regler und schon sehe ich, wie jetzt meinetwegen die Parabel nach unten kippt, flacher, steiler wird, wie sie sich verschiebt, je nachdem, wie ich die Variablen eben einstelle. Und da haben eben jetzt die Schüler die Möglichkeit, einen Lernpfad zu begehen und bekommen Anweisungen, wie sie die Regler stellen sollen und bekommen dazu eben entsprechende Fragen.
Wie kommt denn sowas an bei diesen Schülerinnen und Schülern? Nehmen die das gut auf oder gibt es da welche, die sagen, nee, kann ich nicht oder ist mir zu doof?
Also man muss sagen, wir haben da Unterschiede. Die meisten, für die ist das hervorragend. Das ist ein viel freierer Unterricht. Das ist auch sehr viel selbstorganisierter und eigenverantwortlicher. Man muss aber auch immer sagen, gerade in dem Alter natürlich auch, sie sind ja noch in der Pubertät drin, gibt es einige, die mit dieser höheren Eigenverantwortlichkeit nicht umgehen können, die dann auch mal nach Rücksprache mit den Eltern dann halt in die normal geführte Klasse dann meist wechseln.
So, und der Abschluss in der Schule ist aber der gleiche, egal ob die Kinder über die Notebook-Klassen oder die normal geführten Klassen gehen?
Das ist der gleiche. Es steht halt nur im Zeugnis mit drin, dass es Schüler der Notebook-Klasse sind und wir arbeiten auch mit den regionalen Wirtschaftsverbänden zusammen, dass die eben wissen, was das ist. Und im Regelfall haben die Schüler auch schon ein sehr hohes Ansehen und ich habe auch große Firmen in München zum Beispiel gehabt, die immer wieder angerufen haben und gefragt haben, habt ihr wieder solche Schüler?
In wie vielen Schulen wird denn das schon so praktiziert?
Oh, also bayernweit, das ist jetzt schwierig, weil da gibt es also keine zentrale Stelle. Aber ich weiß, dass es inzwischen in allen Schularten ist, aber es ist noch lang nicht jetzt üblich in jeder Klasse. Ich weiß, dass es also auch in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in vor allem in Niedersachsen, es gibt dort Projekte, wo eben Notebook-Klassen vorhanden sind, wo ich auch teilweise Kontakt hin habe, aber es ist jetzt noch nicht etwas, was ganz normal ist. Da sind wir noch weit davon entfernt.
Aber ich habe so den Eindruck, dass das schon einiges bewirkt hat. Denn wenn wir in Nordrhein-Westfalen von Bayern vom Schulsystem sprechen, ist die größte Hochachtung vorhanden, weil wohl auch PISA so ein bisschen das zeigt, dass da besser gelernt wird.
Ja gut, aber da muss ich jetzt sagen, das hat jetzt nicht direkt was mit den Notebook-Klassen zu tun. Wichtiger für die Notebook-Klassen ist, die Schüler, die ich früher hatte, die auch in diesen eher freieren Unterrichtsformen, also Lerntheke, Freiarbeit und solche Sachen, Projektarbeit, die man da sehr stark noch schulen musste, teilweise bis Weihnachten hin. Wenn ich die jetzt in der Notebook-Klasse neu habe, dann braucht es maximal 4 Wochen und die sind fit darin. Ja. Weil die müssen sich gerade in der Anfangszeit eben doch ziemlich helfen. Die einen kennen sich da aus, die anderen dort, dann wird sich gegenseitig geholfen. Und es ging dann so weit bei mir, dass es in der 10. Klasse, dass die Schüler da standen und eigentlich eher geschmollt haben, wenn ich mal Einzelarbeit gefordert habe.
Diese ausgeprägteren Schlüsselqualifikationen, also Teamfähigkeit, Selbstorganisation, Problemlösungsverhalten und so weiter, bewirkt es bei den Kindern über diese Notebook-Lernsituation hinaus noch etwas anderes, dass sie mit dem Leben, mit den anderen besser oder anders zurechtkommen?
Also ich habe auch von den Eltern die Rückmeldung bekommen, dass sie oft selbstorganisierter werden, dass sie einfach halt genauer überlegen, auch ihre Planungen anders anfangen. Und das war eigentlich schon durchweg ein positives Feedback.
Wie geht's weiter? Die Klassen, die sind ja jetzt etabliert und gewünscht. Und ich habe auch einigen Eltern und Schülern gesprochen, die sagen, ja, ohne so etwas nie mehr wieder. Tut sich da etwas? Entwickelt sich da etwas auch bundesweit?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wir halt die Kultushoheit haben. Wir sind sicherlich in Kontakt. Ich bin zum Beispiel auch bis Österreich runter mit Notebook-Klassen in Kontakt und auch bis Großbritannien, Tschechien und Polen. Aber man muss halt schon sagen, es braucht immer noch eine hohe Eigeninitiative. Die Schulen müssen auch sich selber halt auf den Weg machen, bekommen teilweise von ihren Sachaufwandsträgern auch noch Steine in den Weg gelegt. Selbst bei uns war es so, dass es am Anfang hieß, die Notebook-Klassen, das ist jetzt euer Luxus und wir zahlen da keinen Pfennig dafür, das müsst ihr alles selber auf die Beine stellen.
Frau Fiedler, schönen Dank für diese Information, für Ihre Arbeit, für unsere Zukunft. Und Herr Kollege Back, wir beide müssen jetzt den Daumen hochstrecken und Tschüss sagen. Und die Leute sollen noch in unseren Shop gucken.
Jawohl, ja. Auf Wiederschauen.
Tschüss. Daumen hoch und Zickezack.
Hebe.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp und Manfred Kläuber. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2011.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audiosondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema IT-Sicherheit und Online-Kriminalität. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des Equine-Business.